Der Herr sei mit euch.
Und
aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Evangelium Jesu Christi. Im Johannesevangelium ist es mit den Jüngern, mit den Aposteln, irgendwie anders eingestielt als bei den Synoptikern. Da betet er eine Nacht und dann wählt er aus den Jüngern die 12 aus, die bei ihm sein sollen und die er dann senden will. Und hier bei Johannes ist es so, die finden sich irgendwie ein. Also die ersten werden von Johannes dem Täufer geschickt, das ist das Lamm Gottes. Ah ja, das ist interessant, denken die, und gehen dann zu Jesus und kommen zurück und sagen ihren Freunden und Geschwistern: Wir haben den Messias gefunden. Und so breitet, so sammeln sich irgendwie um Jesus Jünger. Und die gehen mit ihm. Der Vater zieht sie anscheinend, sonst könnten die ja gar nicht zu ihm kommen. Und jetzt sind sie mit ihm gegangen, aber jetzt kommt eine erste größere Krise, in der sich die Frage stellt, für die Jünger bleiben oder gehen. Und diese Krise besteht im Johannesevangelium in dieser sogenannten Brotrede. Da verheißt Jesus den Leuten Brot des ewigen Lebens. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und die Leute stellen sich das auch vor nach Brot vom Himmel. Und die Leute stellen sich das auch vor wie das Manna in der Wüste. Das ist nämlich super, da braucht man nichts viel arbeiten, sondern das kommt und dann muss man es aufsammeln und dann hat man für den Tag ausgesorgt. Das ist ja das, was wir hier hinieden mit unserer Technik und Zivilisation. Wir versuchen ja dauernd unser Leben zu vereinfachen. Also brauchen Maschinen dazu, aber die machen das. Wir müssen dann nur noch uns bisschen auf die Knöpfe drücken oder so, und das ist so ähnlich. Also so stellen sich die Leute das vor. Bis dahin ist ja eigentlich alles ganz nett, aber jetzt kommt's. Das Brot vom Himmel, das ist nicht so eine Art Wunderpille, sondern das ist eine Person, und diese, an die man glauben muss. Und diese Person behauptet jetzt auch noch, sie kommt vom Himmel. dieser Brotrede sagen die Leute dann, hä? Das ist doch der Kleine von Josef und jetzt will der vom Himmel kommen. Also ich merke schon, wenn ich darüber rede, also man schwankt zwischen der ist verrückt und einem Riesenärger wegen dieser Anmaßung. Wie kann denn der sich das anmaßen, vom Himmel zu kommen? Der Himmel ist ja irgendwie so ein bisschen eine dünne Sache, ja, wenn man da hochguckt. Naja, das, wenn keine Wolken sind, viel sehen tut man ja nicht. Und okay, Gott, von dem hat man damals, hat man schon gewusst, dass der irgendwie jenseits aller dieser Welt ist, der im Himmel, also das ist dünn, da hat man sich schon gar nicht getraut, den Namen auszusprechen. Und jetzt wird plötzlich dieser Himmel, den ich gerne die Wirklichkeit nenne, die trampelt jetzt richtig massiv in unsere Welt hinein. Da steht einer vor mir, der behauptet, ich komme aus dieser Wirklichkeit, aus der wahren Wirklichkeit. Und bringt dann gleich noch ein paar Spielregeln mit, die denen unserer Welt völlig zuwiderlaufen. Das Himmelsbrot, das gibt er. Das würde heißen, wir sind Empfangende. Das gibt er denen, die an ihn glauben. Aber dieses an ihn glauben, das kann ich gar nicht so einfach, das kann ich gar nicht entscheiden so einfach, sondern da muss ich ja vom Vater gezogen werden, um an ihn zu glauben. Also das verweist mich, wir lernen hier, oder die Juden zumindest, also die an der Tora, klassischen Tora festhielten, die Sadduzäer zum Beispiel, die haben gelernt, wenn wir die Gebote beachten, Segen, und wenn wir die Gebote nicht beachten, Fluch. Das hat man irgendwie in der Hand oder hat es gemeint, man hätte es in der Hand. Und jetzt kommt einer, oder wir sagen, also wer sich anstrengt und bemüht und so, also so bin ich ja aufgewachsen, ja. Motto, unsere Kinder sollen es besser haben und das heißt, strengt euch mal in der Schule an und bringt mal schön Leistung und dann wird es euch schon gut gehen. Das stimmt jetzt plötzlich nimmer. Das taugt vielleicht, was ich gelernt habe für die Welt, die untergeht. Also ich auf jeden Fall oder mein Körper auf jeden Fall. Das taugt aber überhaupt nicht für die Wirklichkeit. Da herrscht ein ganz anderes Gesetz, nämlich da wird geschenkt, da kann ich gar nichts tun, sozusagen, außer mich ziehen lassen. Und der Dreh- und Angelpunkt des ewigen Lebens, das also qualitativ und quantitativ was anderes ist, als was wir hier kennen. Und der Dreh- und Angelpunkt soll dieser Jesus sein. Das ist auch für uns nicht einfach zu fressen. Kein Buddha, kein Mohammed, kein Krishna, nein, dieser Jesus. Das ist irgendwie kaum auszuhalten. Also man muss sich nicht wundern, tun ja heute auch viele, wenn da die Jünger die Segel streichen und nicht mehr mit ihm wandern, zumal die Krise jetzt ja nur eine Vorstufe ist von dem, was kommen soll. Daran nehmt ihr... Was, darüber regt ihr euch jetzt schon auf? Was werdet ihr denn sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht? Ans Kreuz. Kreuz hängt, ist verflucht, steht in der Tora. Die anderen, die dann übrig bleiben, das sind anscheinend die 12, die werden gefragt, wollt auch ihr gehen? Und Simon Petrus antwortet für alle, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was heißt es? Du hast Worte ewigen Lebens. Es gibt Worte, die berühren was in uns, was wir hier in der Welt nicht finden. Also ich habe sowas gestern erlebt, als du, Doris, erzählt hast von dem Durchleben der Schmerzen und Durchleben der auch seelischen Schmerzen, und dann war da so ein Moment des Loslassens und einer Präsenz. Das hatte sowas. Worte, in denen sich irgendwie Sein mitteilt. Die Wirklichkeit, wie sie ist. Ohne Wenn und Aber, wo die ganzen Vorhänge, die es in unserer Welt gibt, ja, also man, plötzlich ist es weg und so ist es. Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt, wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt. Anscheinend muss man sich irgendwie darauf einlassen und dem trauen, muss dem vertrauen. Also ohne sowas hätten sie mit Jesus gar nicht auf Wanderschaft gehen können und ihr bisheriges Leben sozusagen zurücklassen. Also mal äußerlich die Fischer, die Boote und die Netze und sowas. Und sich auf diesen Jesus einlassen, der es ihnen auch nicht so einfach gemacht hat. Das war eine Beziehung, in der es immer beides gab. Halten und konfrontieren. Das kann man bei Markus gut nachlesen und den anderen Synoptikern auch. Das war immer auch in Fragestellung, wie, glaube ich, jede Beziehung. Wir meinen, den anderen irgendwie zu erkennen und stellen an irgendeinem Punkt fest, das stimmt gar nicht. Haben wir auch gestern gehört. Der ist ganz anders, als ich das erst gesehen habe. Also da ist immer, sich einlassen auf eine Beziehung, ist immer auch Auseinandersetzung und Infragestellung. Und wenn man da durchgeht und sich in Frage stellen lässt, also an die Grenze stößt, die in der Beziehung plötzlich auftaucht, die Grenze, die die eigenen Vorstellungen sozusagen offenbar macht und einen vor die Wahl stellt, ob man an denen festhalten will oder sich vielleicht doch für die Wahrheit entscheiden, für die Wirklichkeit, dann erkennt man was. Die auch. Du bist der Heilige Gottes. Heil, das ist mir im Krankenhaus aufgegangen. Da gab es Leute, die wurden entlassen und fanden und waren repariert, und das war super. Das ist ja auch super. Funktioniert wieder alles. Kann die Spiele der Welt wieder mitspielen. Und es gab andere, die gingen heil nach Hause oder zumindest heiler. Nicht notwendig repariert. Aber die haben in diesem Weg durch die Krankheit, durch die Krise, also irgendwie spielen da Krisen eine ziemliche Rolle, wie ihr merkt. Auf dem Weg durch die Krise hat sich denen irgendwas von der Wirklichkeit mitgeteilt, wie sie ist. Und hat den eigenen Horizont irgendwie aufgesprengt. Die haben, ja, und anscheinend ist diese Wirklichkeit, wie sie ist, hat die was Heilsames. Das ist irgendwie zum Aufatmen, zum Versöhnen. Das hat was Versöhnliches, dass man sagen kann, obwohl nicht repariert, es ist gut. Das, glaube ich, hängt mit Jesus zusammen, mit diesem Menschen, in dem die Wirklichkeit in unsere Welt hineinragt. Und ja, die Wirklichkeit ragt nur in unsere Welt hinein, wenn wir glauben, dass er was, oder dass uns in ihm sozusagen, also wenn wir glauben, dass wenn Gott Mensch werden könnte, der dann so wäre wie Jesus, ja. Also nur wenn man das irgendwie, also er ist sozusagen für das, was wir Menschen von, wo Gott für uns konkret wird. Gott ist ein Geheim und bleibt ein Geheimnis, wohnt in unzugänglichem Licht. Aber in Jesus kriegt diese Projektionsfläche, Gott kriegt da irgendwie eine Gestalt, eine menschliche Gestalt. Und für mich sind es vor allem zwei Dinge, die wir an dieser Gestalt Jesu von Gott ablesen können. Das eine ist, oder eigentlich geht es in beiden Fällen um seinen Kreuzestod. Und den interpretiert er ja vorher seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Das ist für mich eine total beeindruckende Szene. Also die da mit ihm gehen, und der Weg wird steiler. Es geht dann nach Jerusalem hinauf. Irgendeiner sagt, was denn, Lazarus will er jetzt auferwecken? Das ist schlecht, die Juden suchen ja schon nach ihm. Das wird hart. Ja, es ist auch hart geworden. Ja, das letzte Abendmahl. Was ich da so beeindruckend finde, ist, bei Johannes, er wäscht allen die Füße. Auch dem Judas, von dem er ja weiß, was der denkt und will. Auch dem Petrus, der so schnell da losschießt und dann wieder zurückrudern muss. Er wäscht allen den Füßen, den ersten paar in der Apostelliste, die da irgendwie die Portalfiguren sind, und dann denen, die weiter hinten kommen, die nichts Tolles darstellen, also mitgehen irgendwie. Keine großen Leuchten. Den wäscht er auch die Füße. Bei den Synoptikern heißt es dann, mein Leib und mein Blut für euch und für alle. Es ist so wurscht, ob wir hier beim Meditieren denken, wie die Weltmeister, uns langweilen, Pity haben, befriedigt sind, Schmerzen haben. Allen werden die Füße gewaschen. Und das besiegelt er mit der Hingabe seines Lebens. Gott nimmt den Menschen an, so wie das in der Lesung so schön war. Gott ist Liebe. Nicht, weil wir so schön lieben könnten, das können wir nicht, sondern weil er uns zuerst liebt. Die Portalfiguren und die Schlusslichter und den Verräter. Das ist das die eine Botschaft, und die andere Botschaft ist für mich also wir werden hier auf dieser Erde unseren Leib einbüßen, auf die eine oder andere Weise. Aber das ist nicht das Ende. Und auch die Krisen, durch die wir gehen, das ist auch nicht das Ende, das Leiden. Leiden ist Leiden. Das ist schlimm für uns. Wir sind darin nicht sehr gut. Keiner ist darin gut. Aber wir können es versuchen anzunehmen im Vertrauen, dass die Grenze, die das Leiden für uns darstellt, unserer Verwandlung dient. So wie das Kreuz Jesu ihn verwandelt hat. Das heißt nicht, dass wir jedes Leiden ertragen müssen, sondern das heißt, dass wir erstmal in das, was da ist, und auch in das Leiden, so weit hineingehen, bis uns klar wird, was zu tun ist. Und manchmal heißt es ertragen, und manchmal heißt es dagegen kämpfen. Es gibt ja dieses schöne Gelassenheitsgebet, gib mir die Kraft zu ertragen, was zu ertragen ist, und ich weiß nicht, irgendwas, um zu kämpfen, wogegen zu kämpfen ist, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So geht's. Aber es gibt halt Leiden, das zu ertragen ist. Und das Kreuz Jesu gibt uns die Hoffnung, dass auch wir darin verwandelt werden. In den Krisen unseres Lebens. Schon in den kleinen, in der Meditation und auch am Ende, wenn es um unseren leiblichen Tod geht. Dass uns dieser Prozess herauslöst aus der Welt und sozusagen hineinverwandelt in die Wirklichkeit, wie sie ist. Das ist das, was die Jünger als Auferstehung erfahren. Die Jünger, die dann auch murren und abhauen in dieser zweiten Krise, großen Krise. Aber der Auferstandene lässt sie nicht allein, der nimmt die Beziehung wieder auf. Und da ist kein Wort, ihr Flaschen, ihr Wackelkandidaten, ihr Versager, da ist nur, der Friede sei mit euch.